Ich habe für heute, das Erste, was ich zu sagen habe, damit ich es nicht vergesse, nächste Woche fällt diese Vorlesung aus, weil es einen Institutstag gibt. Institutstage sind eine Einrichtung, die Angehörigen des Institutes dazu zwingen, an einer Stelle zusammen zu sein, keine Ausrede zu haben, dass Lehrveranstaltungen oder sowas sind. Sie sind an dieser Stelle also die Leidtragenden. Der Zweck des Institutstages ist aber ein guter, nämlich es handelt sich um etwas, was durchaus mit unserem Thema auch zu tun hat, um die neue, also zentral auch um die neue Curriculumsgestaltung, also um das, wie, das wird mir im Rahmen dieser Vorlesung auch deutlicher, dass die Gestaltung von Studiengängen ein wirklich zentraler Punkt in der Vermittlung von Wissen von der Institution an die Öffentlichkeit ist, nicht? Die Unbetroffenheit und um nicht zu sagen Wurstigkeit, die in den meisten Fällen im Studienplan Philosophie an den Tag gelegt worden ist, nämlich nehmt euch etwas, freut euch dran und verlasst uns dann wieder, ist eigentlich nicht mehr zu legitimieren im Zusammenhang mit dem, worüber wir hier sprechen, nämlich Kontrolle von Wissen, Verteidigung von Wissen, Neudefinition von Wissenszusammenhängen. Darum geht es also zentral in diesem Institutstag. Also nächste Woche fällt aus. Die Aufgabe für heute ist die jetzt mal aus der internen Cusanus Club-Perspektive, wenn ich das so nennen kann, wieder rauszugehen. Ich habe das drei Vorlesungsstunden Ihnen vorgeführt, wie es innerhalb des Clubs aussieht und jetzt wiederum die Ansicht zu wechseln und zwar auch von der Seite dessen, wie man mal von der Öffentlichkeit her auf solche Aktivitäten der Wissenserzeugung blickt, wobei die spezielle Pointe von dem, was ich die letzten drei Stunden gemacht habe, ja die war, dass sich da eine Verdoppelung, also quasi eine Quadrierung des Wissensthemas ergeben hat, nicht nur ist eine universitäre Tätigkeit, Produktion von Wissen, sondern es ist auch im Rahmen der Philosophie darum gegangen, wie man Wissen über Wissen erzeugt, wie man nachdenkt über Wissen und welchen Typus von Fragestellungen man an dieser Stelle zu erwarten hat. Ich mache jetzt einmal als erstes ganz kurz einen wirklich kräftigen Sprung auf die andere Seite und habe Ihnen die zwei Zitate von Stefan Titscher hier zur Verfügung gestellt im Wiki zur Universitätsreform. Das ist ein Beitrag, der 2004 erschienen ist, in einem im Übrigen ganz unbedeutenden kleinen Sammelwerk, das von irgendeiner Wirtschaftskammer, würde ich mal sagen, finanziert worden ist, die wirtschaftliche und soziale Zukunft unseres Landes. Man möge mich nicht schlagen, wenn ich da jetzt eine falsche Information mache, aber wenn Sie sich das Buch anschauen, wird sehr klar, das hat den Typus von Verlagspublikation, also von voll ausfinanzierter Verlagsproduktion, ist aber nicht so wichtig. Wie gesagt, wichtig in dem Zusammenhang und interessant ist, man sollte zu Stefan Titscher noch was sagen. Stefan Titscher ist Soziologe an der WU in Wien und ist lange Zeit, ich weiß nicht, ob das im Moment noch ist, ich glaube eher nicht, Leiter der Stabsstelle für Universitätsplanung im Bundesministerium gewesen. Er ist mit Höllinger zusammen verantwortlich für die Universitätsreform, die wir 2002 bekommen haben. Und dieser Artikel geht auch darüber, wie sich die Universitätsreform ausgewirkt haben wird im Jahre 2010. Das ist die Vorlage. Er spricht auf einer Seite spricht er ein Thema an, das Sie vielleicht schon mal gehört haben und das uns mehrfach noch beschäftigen wird. Und das ist die berühmte, kann man sagen, schöpferische Zerstörung von Schumpeter. Das ist ein Schumpeter-Zitat, ein österreichischer Nationalökonom, der dann in die USA emigriert ist und der das zentrale Verfahren des Kapitalismus als eine schöpferische Zerstörung von Traditionsbeständen beschrieben hat. Wir kommen auf das noch an zwei anderen Stellen. Ich habe jetzt schon vorbereitet in der Folge beim Besuch bei der alten Dame einen kleinen Extrakt aus einem kürzlich erschienenen US-amerikanischen Buch von Alan Liu über Knowledge Work, und der bezieht sich gleich am Anfang auf dieses Schumpeter-Zitat und macht auch deutlich mit einer ganzen Reihe von Belegstellen, wie wirksam diese Imagination der schöpferischen Zerstörung in dem Fall in Literary Studies geworden ist und in Zusammenhang mit den ökonomischen Überlegungen zur Wissensgesellschaft wird uns das an entscheidender Stelle nochmal wieder begegnen. Das mutiert ein bisschen von schöpferischer Zerstörung zu Innovation. Also in dem Zerstörung liegt das schöpferisch schon drinnen. Die Idee von Schumpeter war eine differenziertere. Er hat also beides ernst gemeint. Er hat quasi versucht zu beschreiben eine Dynamik innerhalb des Kapitalismus, die durchaus auch zum Zusammenbruch des Kapitalismus führen kann, weil er, wenn und insofern diese Zerstörung zu weit geführt wird, das Schöpferische ist aber etwas, was eben auch festzuhalten ist, nämlich eine quasi eine Produktivität, die nur möglich ist, unter der Voraussetzung des Nicht-Bewahrens, sondern des Wegräumens, was nebenbei eine Idee ist, die nicht aus der Wirtschaft erstmals entstanden ist, sondern Nietzsche ist berühmt dafür, eine Vorstellung von Geschichte zu haben, die darauf hinweist, dass man Geschichte nur fortsetzen kann, dass man Gegenwart und Zukunft nur haben kann, wenn man zerstört, wenn man das Überlieferte zerstört. Und das ist aber jetzt von mir angesprochen im Rahmen einer ökonomischen Tradition mit Schumpeter und die ironische Wendung, die das hier nimmt. Hier ist auch schon gleich Innovation angesprochen, dass Stefan Titscher, einer der Architekten der Universitätsreform, das Schumpetersche Diktum nimmt zur Beschreibung dessen, was er mit den Universitäten in Österreich gemacht hat. Nämlich er hat sie schöpferisch zerstört und durch diese ganze Neuorganisation und er nennt das auch an den entsprechenden schumpeterianischen Kategorien, worauf bezieht sich die Zerstörung. Fünf wichtigste Merkmale, die er auf Schumpeter zurückführt und die er nun für die Universität ausbuchstabiert, also neue verbesserte Produkte, etwa im Studienbereich. Wir haben ein neues Produkt, um es einmal ganz freundlich zu sagen, islamische Religionspädagogik. Ne? Früher war das so, weil das eine Sache ist, die mich gerade beschäftigt diese Woche, früher war es so, dass man gesagt hätte, die Universität Wien in ihrem Versuch, das Wissen der Gesellschaft aufzugreifen, entsprechend verfügbar zu machen und die Kompetenzen, die wir im Bereich erschließender Kulturen zu haben, zu vermehren, beruft eine Professur für islamische Glaubensfragen, also analog zu den katholisch-theologischen Fakultäten. Und diese Professur hat natürlich eine Forschungs- und eine Lehraufgabe. Und die Lehraufgabe ist ein Studium der islamischen Religionspädagogik. Das ist der alte Weg, wie man es beschreiben würde. Es ist noch nicht so geschehen, aber es liegt sehr nahe und genau die Teacher-Vokabulare sind so. Wir haben ein neues Produkt und dieses Produkt insbesondere wird natürlich gecheckt auf Marktfähigkeit. Die Marktfähigkeit ist vorhanden. Wenn die Marktfähigkeit ist noch nicht ganz vorhanden, man muss zum Beispiel darauf achten, das ist auch ein kleiner Kommentar aus der Vertrautheit mit der Sache, aber ich glaube, es ist instruktiv. Man muss natürlich schauen, dass wenn man so ein Studium einführt, die Gewährleistung gegeben ist, dass die Absolventinnen und Absolventen dieses Studiums auch angestellt werden können in den Schulen, das heißt beauftragt werden können von den Beauftragten der islamischen Glaubensgemeinschaft, die dafür verantwortlich ist, zu akzeptieren, dass die Leute in den Schulen sind. Das sind also schon Strukturen, die gibt es natürlich in der Pharmazie, in der Jurisprudenz, in der Psychologie, in der Medizin klarerweise schon seit langer Zeit mit einem deutlich verankerten Brückenschlag zwischen den Berufsgruppen und den Ausbildungsinstitutionen hier. Aber das ist so in die Gewohnheit reingegangen, dass man sich darüber nicht mehr genau Gedanken macht. In einem solchen Fall wie dem eben genannten Studium wird sozusagen das mit dem neuen Produkt deutlich. Und man kann vielleicht noch dazu sagen, das habe ich nicht zitiert, dass der Herr Stitzer in einer wirklich, sagen wir mal, leicht zynisch aggressiven Passage in seinem Beitrag sagt, etwas ist noch nie erhört worden. Also es ist völlig unerhört, dass universitäre Einrichtungen sich selber beschränkt hätten und Ressourcen eingespart hätten auf der einen Seite, um es anderswo sinnvoller einsetzen zu können. Die ganze Tradition einer Universität spricht dem dagegen. Das arme Ministerium, unter Anführungszeichen, muss die Last tragen, eine solche Umorganisation aufzudrängen. Es ist tatsächlich zuzugeben, nicht, dass der Bestand, die Bestandssicherung in einer Wissenschaftslandschaft, die ja so ausschaut, dass diese Leute, die das vertreten, Lebensinvestitionen darin haben und kompetent sind in diesem speziellen Bereich und das Ganze abgesichert haben in einer Weltsicht, in der ihre Wissenskapazität als Teil der wissenschaftlichen Einstellung überhaupt garantiert ist, nicht bereit sind und die Institution selber ist auch nicht bereit zu sagen, ja, dieses Wissen brauchen wir plötzlich nicht. Nur deswegen, weil es sich schlechter verkauft. Also diese Form von Gedanken ist einigermaßen universitätsfremd und die Pointe vom Herrn Teacher ist zu sagen, wenn die Universität neue Produkte herstellen soll, dann muss sie diese neuen Produkte auch finanzieren aus ihrem eigenen Bereich. Das ist nun genau die Wende, die eingeleitet ist aus der Situation Universität als Dienststelle des Wissenschaftsministeriums zu Universität als Institution, die am Markt agiert, um sich ihre eigenen Mittel zu machen und nicht umsonst. Ich habe das leicht schmunzelnd in dem Cusanus Club Artikel angeführt mit der Unterstützung der Ausstellung aus Abu Dhabi. Für die islamische Religionspädagogik gibt es Stiftungsgelder. Genauso wie für die Pflegewissenschaften zum Beispiel. Und an dieser Stelle beginnt also eine Dynamik anderer Art. Also wir sind hier bei den neuen verbesserten Produkten. Neue Produktionsverfahren werden angewendet, dadurch die Organisationsautonomie, die Herstellung der Forschungs- und Lehrleistung verändert wird. Das ist das Zweite. Die Universitäten sind frei neue Beschaffungs- und Absatzmärkte, etwa Studierende im Ausland. Sie wissen jetzt, was sie sind. Sie sind sozusagen ein Beschaffungsmarkt. Sie sind der Absatzmarkt für universitäre Leistungen. nicht nur Konsumentinnen, das ist natürlich korrelativ, nicht? Studierende als Konsumenten der Universitätsleistung und von den Unis her gesehen als Absatzmarkt. Und es gibt eben auch eine Reihe von völlig neuen Rechtsfiguren. Das, worauf es hinausläuft, was Sie darin ja schon sehen, wenn ich Ihnen das sage, ist, dass der Ablauf dessen, was wir hier tun, nämlich Vorlesungen halten, Seminare halten, alle diese solche Sachen, wird konsistent als eine neue Produktionsweise von Wissen dargestellt und wird unter dem Aspekt auch der kreativen Zerstörung der vergangenen akademischen Tradition genannt.
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das jetzt nicht eine ähnliche Situation ist, wie es vor 1950 ungefähr war, wo Privatdozenten selbst sozusagen sich ihr Geld mit Kollegiengeldern verdienten und damit ja auch am Markt arbeiten mussten. Also sie mussten sozusagen ihre Vorlesungen dahingehend anbieten. Also das, der Hörisch beschreibt das ein bisschen und das ist auch etwas, was man, wenn man sich ein bisschen damit mit der Geschichte beschäftigt, immer wieder zu sehen ist, dass also das Überleben der Privatdozenten von ihrem marktgerechten Präsentieren ihrer Inhalte abhängig war. Und hier sozusagen kommt es jetzt in anderen Termini, aber okay. Es ist nicht so unterschiedlich zu dem, wie es sozusagen über 500 Jahre Universitätsgeschichte zeigen, dass die Leute, die Professoren wurden dann im 19. Jahrhundert ja schlichtweise dann angestellt und haben dann keine Kollegiengelder mehr direkt von den Studenten erhalten, aber irgendwie könnte man es vielleicht sogar als Rückschritt dann bezeichnen.
Du hast jetzt den Herr Hörisch angesprochen, hast du den auch gemeint, den ich da hingeschrieben habe? Ja, das kann ich an der Stelle gleich anschließen. Das passt nämlich wirklich sehr genau in dem Artikel von Jochen Hörisch aus Die ungeliebte Universität, den ich hier hineingetan habe, wird sehr genau beschrieben, was das ist, was zerstört wird. Das ist dein Punkt. Also ein geradezu tränenreicher Beschreibungsaufwand von Jochen Hörisch. Ich würde es mal jetzt meinerseits polemisch sagen, über die alte Burschenherrlichkeit, die darin bestanden hat, dass man noch nicht einmal, wenn man in Heidelberg in der Weinstube gesessen ist, um 8 Uhr am Abend nach den Vorlesungen, sich die Frage leisten konnte, wozu man eigentlich Assyrisch lernt. Ja? So, um es einmal ein wenig karikatur zu sagen. Ich habe das dahin getan, lesen Sie, es ist amüsant, also es ist ärgerlich amüsant für mich. Die Tatsache ist die, dass ich das unter anderem deswegen hier reingeschaltet habe, weil es eine Mentalität der Defensive aus akademischer Traditionsverhaftetheit ist, mit der man rechnen muss im Rahmen dieses Hickhacks. Nicht? Es kommt quasi systematisch an der Stelle, dass ich sage, okay, zuerst einmal die Wissensexperten, da bin ich gerade, die Attacke auf die internen Wissensexperten im Hinblick auf kreative Zerstörung. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die auf Weh schreien. Das ist klar und wir werden uns auch ein bisschen orientieren müssen darüber, wie recht die haben. Ein bisschen haben beide Seiten recht. Ich sage es mal so, meine Sympathie mit diesem Nostalgiegeschäft ist beschränkt, aber über das können wir noch länger reden. Aber auf das, was du gesagt hast, kann ich noch präziser etwas sagen. In dem Hörisch-Text macht er einen deutlichen Unterschied zwischen den beamteten Professoren, die also unkündbar, unantastbar und mit einer Menge von Assistenz umgeben waren, und den Privatdozenten. Die Privatdozenten, die es nicht geschafft haben bis dorthin, die zwar partizipiert haben an Renommee der Universität, die sich qualifiziert haben durch ihre Habilitation als wissenschaftlich ernst zu nehmen, die aber nicht draufgerückt sind in diese sozusagen bürokratisch-institutionelle Ordnung und die nun in einer Situation waren, die tatsächlich ein wenig vergleichbar im Rahmen der Universitätsöffentlichkeit, vergleichbar der freien Marktsituation waren. Wir werden auf das gleich jetzt noch kommen. Ich sage es mit Termini, die jetzt gleich dann noch kommen und die ich heute diskutieren will. Die mussten im freien Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Studierenden möglichst effektive Mittel finden, damit sie ihren Hörsaal füllen. Das heißt, die Universitätsprofessoren alten Typus haben sich unter anderem deswegen, weil noch jede einzelne Prüfung extra bezahlt worden ist, die großen Auditorium-Maximum-Vorlesungen gesichert, Einführung in die Philosophie, Einführung in die Psychologie, Einführung in die Politologie, 600 Leute, jedes Semester zusätzliche 100.000 Schilling, sowas ähnliches. Und das war im Studienplan vorgesehen, da mussten sie sich nicht weiter darum kümmern. Das war ein Teil des Tributes, könnte man sagen, den man gezollt hat. Das war so wie Telekom Austria vor der Privatisierung. Ne? Ein klarer Fall von Monopolismus. Du konntest nicht vorbei an diesen Einführungsvorlesungen und dort sind die Leute gestanden, die das abgecasht haben und die darüber nicht weiter zur Rechenschaft gezogen worden sind. Das war einfach der Gang der Dinge. Privatdozenten sind diejenigen, die in diesem Aufmerksamkeitspool, der darin besteht, dass bildungshungrige Studierende an die Universität kommen und etwas hören wollen, dadurch gekennzeichnet gewesen, dass die was extra anbieten wollten. Am Institut für Philosophie gab es lange Zeit, es gibt es schon ganz lang, das ist interessanterweise ist einer der Gründe, warum ich ein Hörisch-Skeptiker bin. Wenn das Institut für Philosophie einigermaßen gut dasteht, wie es jetzt dasteht nach meiner Einschätzung im Vergleich auch zu anderen Instituten, dann kommt es hauptsächlich daher, dass wir externe Lehrbeauftragte in einem hohen Maße sehr, sehr früh zugelassen und angeboten haben und die externen Lehrbeauftragten, die haben als Überlebensstrategie genau das gemacht, was die Privatdozenten früher gemacht haben, nämlich Themen gesucht, für die sie Hörer kriegen. Ja? Ich kann mir ziemlich sicher sein, mir ist es ziemlich egal, wie viele Leute da sitzen. Ja. Also daran hängt nichts bei mir in dem Fall. Aber für einen externen Lehrbeauftragten hängt etwas daran, dass genügend Leute da sind, die genügend laut sagen, das ist gut, was der macht und die entsprechende Prüfungen machen. Und auf diese Art und Weise ist Behebigkeit, sagen wir es mal so, des klassischen Lehrkörpers am Institut konterkariert worden durch eine durch neuen Wind, durch andere Impulse und das hat auch Nachteile gehabt, aber einer der deutlichen Vorteile ist, dass sich das natürlich auch gegenseitig inspirieren kann, dass man damit etwas tun kann und dass diese Form von Konkurrenz eine ausgesprochen produktive Wirkung hat, auch wenn diese externen Lektoren dann an der schöpferischen Zerstörung gewisser philosophischer Idole beschäftigt sind. Also, der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte, ist ein anderer. Also, Privatdozenten haben diesen prekären Status gehabt und der Punkt, auf den die Aussagen von Titscher hingehen, ist jetzt der, dass das Universitätspersonal insgesamt nachzieht. Das ist das, was du letztlich gesagt hast, dass man in dieser neuen Entwicklung nicht mehr die Sicherheit für die Beamteten hat und an der Stelle ein Prozess beginnt, in dem denkbar wird und angestoßen wird die Mobilität des Gesamtpersonals. Und diese Mobilität des Gesamtpersonals wird natürlich wesentlich dadurch nahegelegt und gefördert, dass man diese Stammrollen nicht mehr hat, die im klassischen Wissenschaftsbetrieb quasi selbstverständlich verbunden zu sein schienen mit der Einteilung der Wissenschaft. Nicht? Es gibt eine fixe Einteilung der Wissenschaft und dann gibt es die, genauso wie es die Hierarchie der Wissenschaften gibt, den Fächerkanon gibt es, die Beauftragten und die jeweils Bestqualifizierten in diesem Fächerkanon. Das sind halt, surprise, surprise, die Professoren, die dafür berufen sind, das 20, 30 Jahre lang zu tun. Sie können sich vorstellen, dass das an bestimmten Stellen schon noch niemals gestimmt hat, immer mehr mobil wird und insbesondere eben jetzt aber auch durch die Universitätsreform mobilisiert wird. Zweiter Punkt, Teacher. Die Ausführungen vom Teacher bieten mir einen wirklich guten Überstieg in das Hauptthema der heutigen Vorlesung, nämlich, um es gleich mal jetzt sozusagen, die Thesen und Ausführungen von Georg Frank. Georg Frank, der an der Technik in Wien als Professor für digitale Methoden in Architektur und Raumplanung unterrichtet und der zwei Essays, ausgedehnte Essays geschrieben hat, eines 98 schon, Ökonomie der Aufmerksamkeit, und eines ist heuer erschienen, glaube ich. Ich glaube 2005, voriges Jahr erschienen, Mentaler Kapitalismus. Ich finde diese Beiträge mit das Anregendste, was ich seit langer Zeit gelesen habe, möchte Ihnen das wirklich nachdrücklich empfehlen, sich das selbst anzuschauen. Normalerweise schwenke ich nicht so alte Artefakte wie Bücher hin und her, aber das zahlt sich echt, aus, sich das anzuschauen. Und die Teacher-Ausführungen geben mir eine schöne Gelegenheit, das einzuleiten. Er wird also gefragt, was passiert 2010, was wird 2010 passiert sein? Und da gibt es zwei Absätze. Der Absatz 1, in den kommenden Jahren wird sich die Einstellung der universitären Hauptakteure dahingehend verändert haben, dass zwei Stufen der Transformation als selbstverständlich angesehen werden. Zunächst wird Kapital in Wissen transformiert und in einem zweiten Schritt wird neues Wissen in Kapital umgewandelt. Dass diese zwei Stufen als selbstverständlich angesehen werden, meint, dass sie als die Kernprozesse universitärer Produktion begriffen werden. Und das ist also wirklich die ungenierte Kapitalisierung dessen, was an der Uni passieren soll. Aus der Sicht des Ministeriums ist das deutbar als, wozu leisten wir uns den Spaß, den die Universitäten da haben? Warum stecken wir in diese Institutionen Kapital? Das heißt, Gebäude aufrechterhalten, das heißt, sozusagen Bezüge zu zahlen und sowas ähnliches, wo das doch eigentlich der Freimarkt genauso gut machen könnte. Nicht? Warum stellen wir das nicht, das Bildungswesen nicht auf Privatuniversitäten um? Also das gibt's ja schon, nicht? Wie Gefängnisse, nicht? Warum soll der Staat bezahlen die Konstruktion und Wartung von Gefängnissen? Ist ja viel billiger, man gibt es im privaten Bereich. Es ist ja im Irak zum Beispiel Gefängnisse, Armee ist ein weiterer Punkt, nicht? Die Objekt- und Personensicherung der US-amerikanischen Top-Personen im Irak geschieht durch private Sicherheitsdienste. Die rekrutieren aus ehemaligen Armeeangehörigen, die dreimal so viel verdienen im privaten Sicherheitsdienst und zahlen tut es der amerikanische Steuerzahler, weil der Staat ist dafür verantwortlich zu sagen, wir brauchen diesen Krieg und das Geld für diesen Krieg läuft an vielen Stellen über Privatvermittlung, Ende des polemischen Einschubs. Also in einer Sicht kann man quasi entschuldigt werden, wenn man solche Formulierungen nimmt und das dann dem Universitätsratsvorsitzenden Kotbauer entgegenhält und sagt, na, ist das jetzt Ökonomisierung oder ist das keine Ökonomisierung? Das muss man schon sagen, aber, und das ist der zweite Absatz, den ich hier nicht verschweigen möchte. Allerdings ist darauf hinzuweisen, der Typ ist ja Soziologe, darauf ist hinzuweisen, dass hier der Kapitalbegriff analog zu Pierre Bourdieu weiter gefasst wird und nicht nur ökonomisches, sondern auch kulturelles Kapital, wie Fähigkeiten, Qualifikationen, soziales Kapital, das sich in Beziehungen, Verpflichtungen niederschlägt und symbolisches Kapital, manifestiert in Rankings und anderen Prestigewerten, meint. Und das habe ich jetzt nicht hier dazu gemacht, da gibt es eine Anmerkung zu dem Ding und in der Anmerkung sagt der Herr Titscher, was sich jetzt hier so nett soziologisch allgemein anhört, ist im prosaischen Alltag des Universitätsgesetzes unter Wissensbilanz gemeint. Sie haben hier den Schlag, diese Brücke geradewegs manifest zwischen einer Deutung, zwischen dem Import des kapitalistischen ökonomischen Vokabulars in den Bereich der Uni-Agenten, der also es verzeihlich erscheinen lässt, dass Leute sich über Ökonomisierung beklagen. Und auf der anderen Seite das, was der Raimund Hofbauer in der Debatte dem auch geantwortet hat, dass es nicht einfach um Kapital im Sinn von einem Bankenkonzern geht, sondern dass es ein neuer Kapitalbegriff ist, einer, der was mit Humankapital, Sozialkapital, symbolisches Kapital zu tun hat. Also man kann an diesem Punkt den Begriff der schöpferischen Zerstörung genau auch anwenden, der jetzt in der Theoriebildung drin liegt. Es wird halt diskutiert werden können, was wird jetzt schöpferisch zerstört. Wird der Kapitalbegriff schöpferisch zerstört, indem er ausgeweitet wird auf das soziale und symbolische Kapital, oder wird die wissenschaftliche Traditionslandschaft zerstört, indem auf sie der Kapitalbegriff angewendet wird? Das will ich mal offen lassen. Ich will es jetzt nur deswegen angemerkt haben, weil ich im Übergang zu Georg Frank darauf hinweise, dass Georg Frank jemand ist, darum scheint es mir besonders produktiv zu sein, der jetzt die Herausforderung mit einem bourdieuschen Kapitalbegriff an kulturelle Tätigkeiten zu gehen aufnimmt und die nicht defätistisch und nicht ökonomistisch, sondern in einem eigenen Zugang auszubuchstabieren versucht, sodass man etwas mehr von dem versteht und haben kann, was Bourdieu mit dem hier eingeführten Kapitalbegriff meint.
Ja, weil du mich zitiert hast zu der Frage Kapital und Wissensbilanz. Selbst wenn man jetzt den Kapitalbegriff erweitert, wie es hier von Bourdieu erstmals erfolgt ist, dann bedeutet das ja immer noch im Sinn einer Bilanz, dass also zu den drei Kategorien jeweils ein Aktivum und ein Passivum oder aktiver und passiver vorhanden sein müssen. Nur die Bilanz, die Wissensbilanz, wie wir sie heute verstehen und wie sie auf der Universität auch eingeführt wird gerade, hat keine Passiva. Sie hat also praktisch nur Zielkriterien und Indikatoren und hat mit Bilanz eigentlich überhaupt nichts zu tun und daher auch nur indirekt mit Kapital.
Aha. Ich danke sehr für den Hinweis. Ich habe mir etwas erspart und Ihnen vielleicht auch erspart, die Verordnung zur Wissensbilanz hier mal genauer anzuschauen. Wenn das Bedürfnis besteht, können wir das machen. Wir können es auch im Wiki machen. An der Stelle müsste man das und könnte man das genau auch testen. das gibt mir Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es eine ganze Reihe von Momenten in dieser Wissensbilanz gibt, so wie es uns jetzt vorgeschrieben ist, nicht nur, die nichts mit Wissensbilanz zu tun haben, nicht nur das Fehlen der Passiva, sondern eigentlich auch was Positives. Eigentlich ist diese Wissensbilanz auch eine verdeckte Direktive in Richtung sozialer Wünschbarkeiten. Also da steht drinnen, wie viele Aktionen haben Sie gesetzt, zum Beispiel zu barrierefreiem Zugang oder solchen Sachen. Das heißt, normative Vorgaben, die das Ministerium an die Universitäten hat, werden hineingesteckt in die Wissensbilanz, indem man Antworten darauf geben muss, die im klassischen Sinn auch nichts mit Bilanz zu tun haben. In einer Bilanz steht nicht drinnen, wie viele Kunstwerke haben Sie gekauft oder sowas. Das kommt normalerweise aus einem anderen Quelle.
Also den Einwand, dass die Passiva fehlen, den habe ich auch schon im Wiki-Diskussionsforum gelesen. Ich weiß nicht, ob der von... Ist der ja gekommen, habe ich mir gedacht. Das verstehe ich nicht ganz, denn wenn die Passiva quasi übersetzt heißen, woher kommen die Mittel, dann ist doch völlig klar, dass ja sehr wohl feststeht, wie viele Mittel bekommt ein Haus, bekommt die Technische Uni, bekommt die Medizin-Uni, wie viele Mittel bekommt das Institut für Philosophie und auch wo kommen die her? Welcher Teil kommt vom Staat, welcher Teil kommt von möglichen Privaten? Das heißt, irgendwo gibt es das ja, möglicherweise nicht in dieser konkreten Wissensbilanz, aber es ist mir völlig undenkbar, dass es das nicht gibt. Und eine zweite kurze...
Schauen wir uns an, das können wir prüfen. Ne?
Und eine zweite kurze Anmerkung habe ich noch zum Kapitalbegriff. Der kommt mir irgendwie... Natürlich kann ich sehr viel differenzieren und so tun, als wäre ja eh nicht alles ausschließlich unter dem Gewinnmaximierungskriterium zu sehen und kann Kapital auch als kulturelles Kapital wie Fähigkeit und Qualifikationen betrachten. Aber de facto hat ja im ökonomischen Sinn Kapital keinen Sinn wie die philosophische Theorie oder die Kunst im Sinne Kants völlig isoliert von irgendeinem Grund, sondern die hat ja wiederum nur einen Sinn, wenn sie letztendlich wieder ein ökonomischer Input ist. Denn was sollte es denn für einen Sinn haben, dass ich sage, ich kann Hieroglyphen lesen, wenn keinem weiteren Menschen auf der Welt damit geholfen ist, es auch keine Menschenseele weiß außer mir, dann ist das ja im ökonomischen Sinn völlig sinnlos und auch ökonomisch eine völlige Verschwendung. Das heißt, hier mit kulturellem Kapital zu argumentieren, klingt zwar irrsinnig toll, dass eh alles nicht so schlimm ist, aber ich glaube es halt nicht.
Ich danke Ihnen sehr für den Beitrag. Der ist geradezu ausgesprochenst hilfreich für das, was der Georg Frank macht, weil das Anliegen von Georg Frank ist, genau einen Sinn zu geben der Verwendung von Kapital in einem Kulturzusammenhang. Also das, was Sie sagen, dass eigentlich ein blöder Witz ist oder eine Camouflage eigentlich, nicht? Als erstes würde ich auch so reagieren wie Sie, an der Stelle von kulturellem Kapital zu reden, das gibt nur einen legitimen, ist ein Etikettenschwindel, sagen wir es mal so, nicht? Das ist Ihre Idee, dass ein Etikettenschwindel ist. Ich kann da einiges damit anfangen. Interessant und brillant ist Georg Frank deswegen, weil er sagt, es gibt eine Betrachtungsweise, die das nicht als Etikettenschwindel nimmt, sondern die tatsächlich eine Antwort auf die Frage, was ist Kapitalismus, hat, die sich übertragen lässt, die Features des Kapitalismus übertragen lässt auf den Kulturbetrieb. Womit man, und zwar das, die erste Sache, die man dazu sagen muss, ist die, das muss nicht an Geld, das geht nicht ums Geld, das geht nicht im klassischen Sinn um Geld, sondern es geht um, Stichwort ist das, darum heißt es Ökonomie der Aufmerksamkeit. Ihr Beitrag gibt mir darum Gelegenheit, hier gleich zum Georg Frank und zu dem mentalen Kapitalismus zu kommen. Ich sage es im Anschluss an das, was ich jetzt angefangen habe, vielleicht so. Wirtschaft findet statt überall dort, wo Mangel herrscht. Erste elementare Aussage. Auf der Südseeinsel wo niemand besondere, wo sozusagen jeder glücklich ist dafür, dass das Wetter so schön ist und dass sozusagen Nahrungsmittel genügend vorhanden sind, bildet sich keine Wirtschaft in dem Sinn aus. Wirtschaft braucht Mangel und Wirtschaft ist, wie immer sie organisiert wird, eine spezielle Organisation, ist also eine spezielle Organisation zur Optimierung, zur Beseitigung oder aber Optimierung von Mangelzuständen. Nun ist es so, aus der Debatte um Open Source, darum ist es gut, dass du da sitzt, wissen wir, dass diese Verwaltung von Mangel im Bereich der Kultur und der geistigen Produktion in der Regel nicht greift, weil geistige Produktion, kulturelle Produktion nicht rivalisierende Güter sind. Ich kann einen Satz, den ich sage, sagen, ich kann eine Einsicht, ein Theorem oder sowas, das ich habe, kann ich formulieren. Es bleibt bei mir in meinem Repertoire und Sie können es übernehmen und es kostet mich nichts. Also diese Form von Nichtmangel, ich sage nur den Gedanken zu Ende, das Wichtige ist, und dieses Nichtvorhandensein von Mangel ist ein zentraler Argumentpunkt darin, dass man sagt, durch Informationsgesellschaft und durch neue Sozialisationsformen im Umgang mit Information wird ein Wirtschaftsumschwung erreicht, der uns aus einer Wirtschaft des Mangels in eine Verwaltung des Überflusses führen kann. Das klingt sehr schön, ich bin da sehr, sehr wohlgesonnen diesen Gedanken gegenüber. Das hat aber gleichzeitig sozusagen auch so etwas Starkes, stark Utopistisches, wo ich immer auch den Eindruck gehabt habe, irgendwas ist da nicht berücksichtigt. Und der Georg Frank gibt mir die Möglichkeit, das genauer zu definieren, was da nicht berücksichtigt ist. Er weist nämlich darauf hin, dass es in der geistigen Produktion ebenfalls einen entscheidenden Punkt gibt, an dem Mangel herrscht. Und der Mangel ist der Lebenszeit Aufmerksamkeit. Es ist nur beschränkt viel Zeit. Ich habe nur, wie viel sollen es sein, 14 Stunden, 15 Stunden unterschiedlicher Qualität zur Verfügung der Aufmerksamkeit für das, was mich umgibt. Und um diesen Mangel, und das ist sozusagen im Vergleich zu dem, was produziert wird im geistigen Bereich, ein absolut kleiner Zeitraum. Eine der Grundideen von Georg Frank ist jetzt zu sagen, um die Verwaltung dieses Mangels, nämlich um die Strategien, die zur Verfügung stehen, um möglichst viel rauszuholen aus den beschränkten Aufmerksamkeiten der Bevölkerung, handelt sich der mentale Kapitalismus. Auf das möchte ich gleich weiter dann eingehen.
Wenn man sich die kulturellen Güter oder ideellen Güter und so weiter ansieht, dann ist es nicht nur so, dass die unbeschränkt sind, sondern, also digitale Güter zum Beispiel, die kann man ganz leicht kopieren, das kostet heute gar nichts mehr, sondern es ist auch so, dass die ja sogar das andere bedingen. Also ohne ein Mehr, ohne die Gemeinschaft ist eine Idee ja eigentlich sinnlos. Also wenn ich jetzt in meiner Welt bin und ich nur für mich eine Idee habe, ohne dass ich das irgendwem mitteile, dann erstens ist die Idee wertlos, es sei denn, ich kann sie für mich selber irgendwie einsetzen. Und wenn man auf Wissen aufbauen möchte oder Wissen weiterentwickeln möchte, dann baut man ja immer auf dem auf, was andere schon vorher gemacht haben. Also von dem her muss es ja eigentlich so sein, dass es den anderen zugänglich ist, in welcher Form auch immer.
Also das gibt mir Gelegenheit, dann noch einen Querweg zum Hieroglyphenforscher zu nehmen, weil das ja damit zusammenfällt. Auch, also genauso wie Sie es gesagt haben, der Hieroglyphenforscher ist, wenn er etwas tut, eingebettet in eine Geschichte. Also bei den Hieroglyphen ist es zum Beispiel sehr deutlich, dass es Fans der Ägyptologie gegeben hat, vom Jan Assmann, gibt es ein Mosesbuch, das sehr, sehr deutlich macht, dass Ägyptologie im Zusammenhang mit Rosenkreuzern, im Zusammenhang mit Aufklärungsideen, Zauberflöte und so, ja, eine Alternativtradition zum jüdischen Geschichtsgang gewesen ist. Das heißt, die heutige Hieroglyphenforscherin, die sich kümmert darum, ob das jetzt dass da ein neuer Text entschlüsselt wird, nimmt ihre eigene, der Georg Frank sagt in dem zweiten Text, den ich dann zur Verfügung gestellt habe, ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstachtung nimmt die Hieroglyphenforscherin daher, dass sie sich als eine Agentin in einem wissenshistorischen Zusammenhang versteht, in dem eine wichtige Rolle auszufüllen ist durch diese Forschungen, und das ist das, was der Roland sagt, sie braucht die Gemeinschaft, damit sie eine gewisse elementare Selbstachtung hat. Und die Pointe von dem, worüber wir jetzt sprechen, ist, dass die längste Zeit in der Entwicklung des europäischen Universitätswesens diese Selbstachtung garantiert war durch ein zunehmend autonom konstituiertes Feld von Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft hat es geschafft, das beschreibt er ausgesprochen plastisch und überzeugend, so wie die Kunst hat die Wissenschaft geschafft, sich in ihrer Wertsetzung als selbstständig zu erweisen. Das heißt, anders gesprochen, Lysenko ist ein Beispiel des Totalversagens von Wissenschaft. Nicht? Um einen Querverweis zu Fühlsack zu machen, der das immer gerne anführt und auch sozusagen ein umstrittenes Thema diesbezüglich macht. Die Wissenschaft, die sich motiviert durch ideologisch-politische Aufträge, weil es dem Marxismus-Leninismus so passt, hat sie nicht durchgesetzt. Der westliche Wissenschaftsbegriff ist der, dass Politiker zwar zahlen dürfen, aber da gibt es eine Membran, die nicht verletzt werden darf eigentlich. Die Wissenschaft beachtet darauf, dass sie selber das bestimmt nach ihren eigenen Verfahren. Und diese Form von sozusagen die Ägyptologie gehört mit zur Familie der Geisteswissenschaften und die Leute, die darüber reden, können pausenlos Vorträge darüber halten, wie wichtig die ist. Und die sind diejenigen, die das letztlich auch entscheiden. Das ist das, was die Hieroglyphenforscherin bisher in ihrer Position gehalten hat. Und die Fragestellung, vor der wir stehen, ergibt sich daraus klarerweise. Hält diese Membran, nicht? Hält diese Abgrenzung? An welchem Punkt passiert es jetzt? Und der Georg Frank sagt, da muss man sehr aufpassen, und das ist sozusagen das Wichtige, dass die sozusagen die Wertschätzung, der Selbstwert und die Selbstachtung zum Beispiel solcher kleinen verstreuten Wissenschaftsgebiete jetzt nicht mehr daran gemessen werden kann, dass sie im Rahmen des allgemeinen Universitätssettings eine wichtige Position einnehmen, sondern dass es neue Formen der Verteilung der Aufmerksamkeit gibt, mit denen sich diese auch, also diese Wissenschaften auch auseinandersetzen müssen. Also erster Punkt, drei Ägyptologieforschungen in Österreich sind zu viel. Ich glaube, es gibt eh nur in Wien eine, ja. Aber das ist sozusagen so ein Punkt, durchaus zahlreiche Diskussionen von der Art und Weise, brauchen wir in Frankfurt eine Judaistik? Die große Tradition der Judaistik in Frankfurt oder so ist gefährdet, wenn es jetzt dann nur mehr in Osnabrück eine Judaistik gibt. Aber das ist nicht mehr das Argument, sondern wir können, sollen uns orientieren an an Prozessen der Aufmerksamkeit, auf das komme ich noch zu sprechen, die sozusagen transwissenschaftlich sind an der Stelle.
Ich möchte nochmal auf den vorigen Einwurf vom Kollegen zurückkommen. Diese Metapher, die da immer gebracht wird, eines unnötigen Studiums und so, die lässt meiner Meinung nach außer Acht, dass fast jeder oder eigentlich jeder, der zu irgendwelchen akademischen Ehren gekommen ist aus einer Tradition, jetzt in positiven Form, nicht dass er sozusagen in einer negativen, entstanden ist, also genau aus einem Substrat heraus, dass sozusagen das nicht aufgehängt ist. Diese Wissenschaftler fallen ja nicht vom Himmel und sind jetzt auf einmal nutzlos, sondern die sind ja, wie sie dargestellt werden, sondern die kommen ja aus einer Tradition. Und da möchte ich etwas bringen, was trotzdem zweischneidig ist, was der Konrad Liessmann meint. Also es wäre für die Amerikaner gut gewesen, wenn sie mehr Islamforscher hätten, weil dann würden sie sich leichter tun. Jetzt, also das ist ein bisschen erweitert sein Beispiel, jetzt beim Übersetzen der Terrorismusbotschaften, wenn sie mehr Leute hätten, die sozusagen Arabisch könnten. Also die zweite Schneidigkeit dabei ist das, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir machen das Ganze so, ist die Frage, ob der Markt, der hier angestrebt wird, dann von sich selbst, also aus sich selbst heraus jetzt dann die genügend Islamforscher und genügend arabisch sprechende Studenten hervorbringen würde. Ob es nicht hier wieder einer Planung bedarf, dass man hier sozusagen dann jemanden hat, der sagt, okay, wir werden in 5 Jahren einen Angriff haben und in 7 Jahren brauchen wir darauf dann 100 Leute, die oder 2000 Leute, die ausgebildet sind in diesen und diesen Sprachen. Das ist ja wieder das sozusagen die zweite Seite. Nur wichtig scheint mir, und das wird immer vergessen, dass diese Wissenschaftler nicht vom Himmel fallen, sondern die sind aus einer Tradition oder auch die haben ja einen wissenschaftlichen Backtrack, die sind hier und dass jetzt kurzfristig keine Verwendung oder keine Aufmerksamkeit da ist, das scheint mir zu wenig, um das einfach da mal unter den Tisch zu kehren.
Da gibt es noch eine Zwischenschiene, die ich betonen möchte, eine Zwischenwand, die einzuziehen ist, glaube ich. Es gibt nämlich sozusagen für dieses Liessmann-Argument gibt es eine Variante oder es gibt eine Antwort darauf und das ist die, wir sollten in Übersetzerschulen investieren. Warum brauchen wir dazu Universitäten? Okay, wir brauchen mehr Leute, die Arabisch können. Warum brauchen wir dazu Universitäten? Da reichen Fachhochschulen. Nur nicht einmal Fachhochschulen, sondern da können wir eine ausgebaute Übersetzerkurse angeben. Die würden ausgesprochen effektiv und marktgerecht die entsprechenden Leistungen bringen, nämlich Leute ausbilden in Arabisch und das ganze Flimflam von akademischer Besonderheit und so sparen wir uns dabei ein. Nicht? Ähnlich wie dieses Liessmann-Argument argumentiert zum Beispiel der Ottfried Höffe, Sie am Gang die Ankündigung für die Leibniz-Lectures gerade gesehen haben. Der hat vor 2 Jahren war es, nicht, am Dies Facultatis einen Vortrag gehalten über den Nutzen der Nutzlosigkeit und hat dort das Argument, das ziemlich ähnlich verfasst ist, vorgeführt, dass er gesagt hat, hätte die amerikanische Regierung auf die Historiker gehört, dann hätte sie gewusst, dass sie den Irak nicht so einfach bekriegen kann, weil dort nämlich das Ding zusammenbricht, weil die ganze soziale Situation dort derartig prekär ist. Wenn man das nur ein bisschen historisch analysiert, dann weiß man, dass dieser Krieg keinen Erfolg gehabt hat. Dazu ist zu sagen, dass das genügend Leute gesagt haben und dass das ein vergleichsweise geringer und schwacher Grund dafür ist, sich Universitäten mit großen History Departments zu halten, wenn man nicht unabhängige Gründe dafür hat. Also der Bereich, der da angesprochen ist, ist der Autonomie der Wissenschaft und die sowohl das Höffe als auch das Liessmann-Argument, ich meine, die haben natürlich mehr, das ist nicht ihr letztes Argument, die wollen natürlich sozusagen anspruchsvollere Muster entwerfen, aber an der Stelle, an der die Universitäten den Pakt mit dem Teufel beginnen, indem sie sagen, ihr hättet diesen praktischen Krieg verhindert, wenn sie unsere praktischen Ratschläge gefolgt, wenn ihr unseren praktischen Ratschlägen gefolgt wären, halte ich die Diskussionssituation für nicht gerade besonders glücklich, weil man, wie gesagt, dazu den ganzen Apparat der Universitäten nicht braucht. Das muss man, wenn man will, dann muss man schon über die Autonomie überhaupt spielen. Dann muss man die Frage stellen, sozusagen, wie berechtigt und wie ist eine Universitätsautonomie, eine Wissensautonomie und wo ist diese Autonomie ihrerseits fraglich. Ich komme auf das in weiterer Folge zurück, möchte aber jetzt beim Georg Frank mal richtig einsteigen und einen weiteren ausgesprochen attraktiven Orientierungspunkt nennen, mit dem er beginnt, indem er nämlich von der Intuition ausgeht, die uns ja alle irgendwo prägt, dass wir unsere Aufmerksamkeit, wenn man schon jetzt mit der Aufmerksamkeit operiert, unsere Aufmerksamkeit in der Regel dorthin einsetzen, wo es etwas gibt, was der Aufmerksamkeit wert ist. Also eine wichtige Person, ein wichtiges Thema, das erregt unsere Aufmerksamkeit. Und es gibt ein Verhältnis zwischen solchen Werten, geistigen Werten, die eine Form von Gewicht und Bedeutung haben, und unserer Bereitschaft, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen. Also zum Beispiel, Sie kommen ans Institut für Philosophie und Sie finden, Logik ist eigentlich nicht so wichtig. Für Sie ist wichtig, wenn Sie etwas über christliche Philosophie hören. Und dieser Aufmerksamkeit gegenüber, sondern diesem für Sie wichtigen Thema entspricht, dass Sie Aufmerksamkeit mobilisieren. Jetzt stellen sich aber vor, um es im ganz konventionellen Bereich einmal zu lassen, es gibt an dem Institut jemanden, da laufen alle Leute hin und die liest über Rechtsphilosophie. Es interessiert sie überhaupt. Rechtsphilosophie, haben sie gar nicht gewusst, dass es gibt, es interessiert sie nicht, aber die Leute gehen dort alle hin und sagen, das ist so großartig, das musst du dir unbedingt anhören. Das ist ein wirklich Standard, ne? Das ist ein Standardpunkt, der immer wieder mal passieren kann und wo Sie sehen, schon in ganz frühen Phasen der Überlegung passiert da das Folgende, dass sich das Verhältnis von Bereitschaft, Aufmerksamkeit zu investieren und Bedeutsamkeit dessen, worauf man die Aufmerksamkeit richtet, durchaus auch betrachten kann und modifiziert werden kann, dadurch, dass es eine Bewegung von Aufmerksamkeit aus der Peer Group auf bestimmte Bereiche gibt. Das heißt, plötzlich fragen Sie sich, na, vielleicht ist Rechtsphilosophie wichtig, wenn die sagen, das ist so interessant. Der Punkt mit den Privatdozenten und so ist an dieser Stelle natürlich auch reinzubringen. Was an dem Punkt beginnt sich zu entwickeln, ist, dass die Logik, wenn was wichtig ist, kümmere ich mich drum, kippt und zu einer Form findet von der Art und Weise, wenn sich viele Leute drum kümmern, dann wird es ja wohl wichtig sein. Dann ist es eine Wichtigkeit. Das ist ein Punkt von schöpferischer Zerstörung insofern, als man sagen kann, Sie kommen mit einer Ordnung von Werten und von Wichtigkeiten in eine solche Institution. Für Sie ist die Welt an dieser Stelle strukturiert die Welt ist in dieser Weise strukturiert und Ihre Aufmerksamkeit, nicht, wird geregelt durch Ihr Wertesystem. Und Sie geraten aber in eine Institution, in der die gemeinschaftlich ausgeübte Ökonomie der Aufmerksamkeit. Nicht? Alle diese Leute, die zu der Vortragenden in Rechtsphilosophie gehen, investieren, die kommen, zu anderen Sachen kommen sie nicht. Sie nehmen sich dieses Segment, weil es für sie wichtig ist. Diese Ökonomie der Aufmerksamkeit ist es nun, die einen Wertewandel schafft an der Stelle. Und das grausliche Motiv davon, dass wir Sachen über ökonomische Zwecke Wert bestimmen, nicht? Von der Art und Weise, du möchtest zwar gern Theaterwissenschaften studieren, aber ich sage dir, du musst Jus studieren, weil das kann man besser verbrauchen. Also da, wo man innerlich zusammenzuckt und sagt, ökonomische Externargumente, die dafür sind, du musstest in diese Veranstaltung gehen, weil das brauchst du für die Handelsprüfung oder sowas ähnliches, was eine leise Verachtung bei den Vertreterinnen der Sachlogik mit sich bringt. Ich will das tun, was mich wirklich interessiert, nicht fremdbestimmt. Diese Sache wird plötzlich, wenn ich es über die Ökonomie der Aufmerksamkeit spiele, gewinnt einen anderen Anstrich, weil man nämlich sieht, dass die Werte, mit denen hier operiert wird, durchaus in einem, und ich würde jetzt sagen, sicherlich einerseits übertragenen, aber dann doch auch nicht unrobusten Sinn ökonomisch betrachtet sind, auch ökonomisch betrachtet werden können. Und was heißt ökonomisch? Und was heißt, also kapitalistisch sind wir jetzt noch nicht, aber was heißt ökonomisch? Ökonomisch heißt Distribution des sozusagen Distribution von Ressourcen angesichts von Mangelzuständen. Das ist die These, mit der hier das Buch mehr oder weniger beginnt. Eine Kurzzusammenfassung, das schreibt er praktisch auch so: Was Wert hat, herkömmlich galt, was Wert hat, ist beachtlich. Die neue Entwicklung geht dahin, dass das akkumulierte Beachten selbst den Wert erzeugen kann oder zumindest massiv verändern kann. Ein weiterer Punkt, warum der Georg Frank mir so wichtig erscheint und ich glaube, damit viel angefangen werden kann, ist etwas, was er interessanterweise überhaupt nicht drinnen hat. Also ich muss ihn jetzt mal, ich werde es, wenn ich ein bisschen Zeit habe, werde mal beginnen, mit ihm zu kommunizieren und ihn vielleicht auch einzuladen hier in unseren Zusammenhang, weil wir ihm da, glaube ich, auch etwas anbieten können. Es springt nämlich für den Kontext, in dem wir operieren, geradezu ins Auge, unmittelbar, dass diese Zusammenhänge, die sind, die uns bei der Social Software und bei der Erzeugung von neuen Formen des sozialen Kapitals im Internet interessieren. Also die Zusammenhänge von Slashdot, Dick, Delicious und sowas sind genau die, den Dick-Verweis verdanke ich letztlich dem Herrn Spitzlinger, wo das Folgende passiert, aber Slashdot ist noch älter, bestimmte Strategien, die darauf hinauslaufen, dass die geordnete Sammlung der Dokumentation von Aufmerksamkeit, anders gesagt, kurz gesagt, wie viele Leute mit dem was anfangen können und sagen, das ist wichtig, die Regel vorgibt, in der dann der Inhalt, den alle Leute hören und lesen wollen, gestaltet wird. Das heißt, Slashdot ist so, dass eine Menge von Infos von überall her kommt und es gibt ein raffiniertes Moderationssystem. Innerhalb dieses Moderationssystems wird bestimmt, was auf die erste Seite kommt. Und dieselben Leute, die dorthin sich wählen, um zu lesen, was im Slashdot ist, können eine Subgruppe davon, die Leute, die das bestimmen können, was auf der ersten Seite ist, die dort das lesen wollen, sind auch die, die bestimmen, was sie dort lesen können. Das ist ein absolut dramatischer Abweg, eine dramatische Veränderung zu dem, was sie normalerweise in einer Zeitung haben. Ne? Das ist etwas, was in den neuen Technologien eben möglich ist. Diese Art von mehr oder weniger in Real-Time Erzeugen von Wichtigkeiten aus der Bewertung der Wichtigkeiten durch die Leute, die Wichtigkeiten konsumieren. Ich habe hier, vielleicht können Sie dazu beitragen, ich habe mir diese kleine Freude gemacht, zu schauen, wie das Philo-Wiki bei Delicious ausschaut. Also vier Leute haben in ihre... Delicious ist Social Bookmarking, nicht? Das heißt, wenn Sie sich dort sozusagen einloggen und können ihre Bookmarks dem Rest der Welt zur Verfügung stellen und sie gleichzeitig auch einordnen in verschiedene Tags. Es gibt also immerhin vier Leute, die das Philo-Wiki sich in ihre Bookmarks aufgenommen haben. Und sie können zum Beispiel an der Stelle, ich meine, die Logik, da gehe ich jetzt nicht genauer, das ist alles hochinteressant. Ne? Sie können sich jetzt natürlich anschauen, was ist für die sonst noch wichtig. Sie können mit denen Kontakt aufnehmen. Sie können auf die Art und Weise in einen Wissensaustausch treten, mit Leuten, die sich an der Stelle geoutet haben, anhand eines Bookmarks, für sie eine Bedeutung gewinnt. Ne? Das ist jetzt dann nicht mehr so, das ist der neue Trend, der an dieser Stelle relativ gut deutlich wird. Es ist eben nicht so, dass man sagen kann, man hat jetzt eine Instanz, da geht man hin und sagt, philosophische Beiträge am Internet, wen frage ich da? Nämlich welche eine Person, welchen Guru frage ich da? Wo kann ich mich leicht orientieren, was da wichtig ist? Sondern man muss in diese Form von Tauschprozessen, von sozusagen Austauschprozessen kommen, in denen sich das herausbildet, was die Community für wichtig findet. Also wir sind noch ein bisschen hinten nach. Sie können beitragen, dass das Philo-Wiki voll an die erste Stelle kommt. Ist aber Englisch. Es ist ein bisschen schwierig, weil das massiv Englisch dominiert ist natürlich. Aber, ja, aber nicht umsonst. Also das ist zum Beispiel schon interessant, ne? Wenn man sich das anschaut. A Wiki for Lectures and Seminars of the Institute for Philosophy, Vienna University. Ich habe nicht geschaut, wer der RWX ist, aber RWX ist übrigens ein Read, Write, Execute, ein Unix-Kürzel, nur nebenbei. Aber
im Zusammenhang damit, dass sozusagen die Konsumenten verstärkt Einfluss nehmen darauf, was wichtig ist, denke ich mir, das ist ein fundamentaler ökonomischer Zusammenhang. Aber ich denke mir schon, weil wir den einen Philosophen unseres Hauses ja heute schon öfters angesprochen haben, dem ich auch erlegen bin in seinem Vortrag, denke ich mir, ich habe wahrscheinlich nicht alle Vorlesungen oder die meisten von ihm gehört und wahrscheinlich ist es völlig wurscht, was er bringt, weil ich denke mir, der bringt das so gut, das möchte ich hören. Und ich denke mir, der Unterhaltungswert, den sozusagen, das meine ich jetzt gar nicht ausschließlich negativ, das ist völlig ernst dabei, der Unterhaltungswert verdrängt doch immer mehr auch die tatsächliche Information. Das heißt, es geht gar nicht mehr darum, was ist informativer, was ist wichtiger, sondern was spricht mich emotional, spontan mehr an. Ich glaube, dass Wahlen wahrscheinlich überwiegend heute rein emotionalisiert entschieden werden. Welcher Politiker ist fescher oder hat das Bessere, ist er Co., die schönere Frisur oder sonst irgendwas, was er besonders gut kann und das taugt den Leuten. Und darum wählen sie ihn, völlig egal, welcher Inhalt dahinter steht. Und das gibt es natürlich auf diesem Level vielleicht nicht ganz so primitiv, aber letztendlich auch. Das heißt, die Inhalte werden immer weniger relevant und das Infotainment immer wichtiger.
Ja. Sie geben mir ständig die besten Stichworte, um das weiterzuführen, was der Georg Frank auch sagt. Sie können es im zweiten Text sehen. Ich sage es mal, ohne das jetzt hier aufzurufen. Ein Punkt, den der Georg Frank beschreibt als die Kapitalisierung des Wissenschaftsaufmerksamkeitssystems. Also das Aufmerksamkeitssystem, das ich genannt habe jetzt mit der einfachen Erfahrung, Sie kommen ans Institut und gehen dort auch hin, wo alle anderen hingehen, das ist noch ein vergleichsweise Geheimtipp-Modell von der Art und Weise von in diesem Lokal ist man gut. Das geht noch auf der handwerklichen Ebene. Nicht? Wenn Sie an der Philosophie sind, dann sollten Sie eigentlich dorthin gehen und wenn jemand von außen es besucht, das hört ja an oder sowas ähnliches. Das ist noch nicht kapitalisiert. Die Kapitalisierung der Aufmerksamkeit führt dazu, also geht eine Stufe weiter und führt dazu, dass, und das ist jetzt der Punkt der Mediengesellschaft und der Informationsgesellschaft, dass diese Form von kleinteiliger Präferenzengestaltung, dass die ausgeweitet werden kann und im speziellen Fall zum Beispiel durch Zeitungen, Fernsehen und Internet, wenn man so will, und dass damit Möglichkeiten zur Verfügung stehen zur Lukrierung von Aufmerksamkeit, die weit über das hinausgehen, was die Quanten von Aufmerksamkeit der 3100 Philosophiestudierenden hier mit sich bringen würden. Man kann ganz banal gesagt, durch die Massenmedien viel mehr Leute erreichen und von ihnen Aufmerksamkeit gewinnen und damit in dem Zusammenhang selber als wichtiger wahrgenommen werden. Nicht? Das ist der erste Schritt, den der Georg Frank an der Stelle sagt. Zweitens, indem das passiert, gibt es, und das ist die Pointe meines Cusanus-Club-Beispiels, gibt es nun einen Konflikt. Und der Konflikt ist der zwischen den Fachkollegen und dem Rest der Bevölkerung, wobei die Fachkollegen auch die Kommilitonen hier sind, Hochkultur und Popkultur. Sagt er, aus dem Unterhaltungsbereich, also aus dem Kulturbereich, Burgtheater und Stadthalle oder sowas ähnliches. Und im Universitätsbereich gibt es aber ähnlich. Und dieser Konflikt wird an der Stelle deutlich, so wie Sie es genau beschrieben haben, wo jetzt um die Aufmerksamkeit einer größeren Anzahl von Menschen auszuloten und ausnützen zu können, ein Kollege oder eine Kollegin zu Mitteln greift, die eigentlich verstoßen gegen die Hochkulturkonventionen. Also zum Beispiel wäre es sinnvoll, wenn man ein Buch schreibt, die vernünftige Literatur dazu zu lesen. Wenn man ein Buch schreibt über ein Thema, wäre es nicht schlecht, wenn man nicht die Literatur dazu liest, die vor 200 Jahren dazu geschrieben worden ist, sondern die vor 2 Jahren dazu geschrieben ist. Ja? Geschrieben worden ist. Das gilt als einigermaßen Standard in der Wissenschaftspublikation. Wenn jetzt die Schwierigkeit damit ist, dass das alles dann etwas langsam wird, dass das dann sich verstrickt in Einzelprobleme, dass man das große Ganze nicht sieht, dass man nicht so flüssig formulieren kann, dass die Sachen problematischer werden vielleicht. Und wenn jetzt jemand quasi ein bisschen einen kürzeren Weg nimmt und um an die Öffentlichkeit zu gehen mit bestimmten Thesen, es eher für weniger wichtig findet, sich mit der entsprechenden Fachliteratur auseinanderzusetzen, dann gibt es dieses Rümpfen der Nase. Und dieses Rümpfen, mit, dieses Nasenrümpfen hat sozusagen jetzt den Charakter, den Sie, glaube ich, auch ein bisschen ansprechen wollten, nämlich den Charakter, dass man auf der einen Seite aus der Fachwelt sagt, ich missgönne ihm ja seinen Erfolg nicht, aber ernst zu nehmen ist das nicht mehr, nicht? Das ist sozusagen das eine Zitat. Und das andere Zitat, von der anderen Seite ist es so, er macht unglaublich viel für die Philosophie, indem er sie auf diese Art und Weise repräsentiert. Das sind die beiden Konstellationen, in die man da reingeht und die der Georg Frank brillant beschreibt. Also das müssen Sie sich wirklich anschauen. Er beschreibt das ganz besonders gut. Ich steige mal da rüber zu dem zweiten Beitrag hier. Hier, also das leiste ich mir doch, dass ich es hier einfach ein bisschen vorlese mal. Er spricht von Hagestolzen, von wissenschaftlichen Hagestolzen. Die Umkehr des Sogs bedeutet, dass der Kulturbetrieb als Ganzer in das Spannungsfeld zwischen Massenmedien und dem Finanzwesen der Beachtlichkeit gerät. Dieses Spannungsfeld überlagert die Spannung, in der die künstlerisch und intellektuell Produktiven ehedem standen. Es war ja nicht so, dass Auflagenhöhen, Besucherzahlen und Auslastungsquoten unwichtig gewesen wären, nur war es eben auch nicht zu viel gefragt, gegen den Strom zu schwimmen. Der unbeugsame Dienst an der Sache war das Zeichen avancierten Künstlertums und fortgeschrittener Intellektualität. Sie wurde geschützt durch die Solidarität der Produzenten untereinander. Sie wurde geschützt durch den Vorwurf des Opportunismus, der Prostitution oder gar des Zynismus an die, die vom rechten Pfad abwichen. In dem Moment, in dem der Betrieb der hohen Kultur in den Sog der Massenmedien gerät, bekommt dieser Vorwurf etwas Hagestolzes. Unglücklich macht sich hier nicht nur, wer den hohen Anspruch verrät, unglücklich macht sich auch, wer an den rigorosen Maßstäben eisern festhält. Das ist sozusagen jetzt die Rückkutsche, die Retourkutsche für diejenigen, die sagen, ja, aber ist das noch echte Wissenschaft? Das klingt dann wie die zu sauren Trauben. Nicht überall sind die Verhältnisse so klar wie in der Wissenschaft und selbst hier wirkt der Sog aus den umliegenden Märkten der Beachtlichkeit. Mit dem Festhalten an den rigorosen Maßstäben vertut man die Chance, an der Mengenexpansion der zahlenden Aufmerksamkeit zu partizipieren. Das Risiko, auf das man sich einlässt, ist die Existenz am unbedeutenden Rand des Geschehens. Das halte ich also wirklich für unressentimenthaft und wirklich, ich würde es mal so sagen, also die Art und Weise, um das mal auch in eine Referenz ausufern zu lassen, die Art und Weise, wie das Ding hier geschrieben ist, ja, das ist wirklich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass es sich nicht anbietet und trotzdem und gerade dabei populär ist und substanziell. Also ich glaube, die Möglichkeit, populär und substanziell zu sein, ist nicht von vornherein auszuschließen. Ganz im Gegenteil, das wäre eigentlich das, womit man umgehen sollte im Cusanus Club. Aber die Dynamik, in der das stattfindet, ist eine der veränderten Gesetze von Wissens- und Wissenschaftsproduktion. Ne? Ist ein bisschen, kommt das ein bisschen darauf hin? Also da habe ich ein kleines Beispiel wegen der Populärkultur, weil ich es jetzt hier gerade sehe, dass es ist als im Unterhaltungsbereich, nicht, ist es ja durchaus zu beobachten, dass es Bereiche der Raffinesse und der Perfektion gibt, in denen der populäre Sektor dem Kunstsektor einfach meilenweit voran ist. Also wenn ich zum Beispiel Musikvideos anschaue, also was MTV-Produktionen sind, die das auch Werbeproduktionen, nicht? Das Finanzvolumen, das da hineingeht und natürlich deswegen hineingeht, weil es, worum geht es bei der Werbung? Bei der Werbung geht es um die Erzeugung von Aufmerksamkeit, nicht? Darum, eine Marke zu setzen, die eine Kaufentscheidung dann motiviert. Man muss auffallen, man muss mit einem Produkt auffallen. Und die technischen Raffinessen, die hier hineingehen, sind mit den sagen wir, mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, im konventionellen Bereich natürlich sehr sozusagen nicht schlicht und einfach nicht zu vergleichen. Und die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Themengebieten und Einflussgebieten habe ich hier ein wenig kurz motiviert aus dem Musikbereich, wo es das Gangforum Wien gibt, das also nun wirklich ein Ausge-, sozusagen eines der motiviertesten und musikalisch hochkulturmäßig ausgewiesensten und konstantesten Konzertensembles in Mitteleuropa sicherlich ist, auch entsprechend subventioniert ist, also schon mehr in den Bereich des staatstragend dazugehört, die es aber für notwendig erachtet haben, zumindest Symposien zu veranstalten, im griechischen Sinn im Museumsquartier, wo jeweils zu einer modernen Musikdarstellung der entsprechende Wein gereicht worden ist, mit der entsprechenden fachkundigen Kommentierung, wo sie also den Ausgriff, also es ist ein Beispiel dessen, was da passiert, wenn man sich in diese Dynamik reinlässt, die Popkultur hineinzulassen, also das Bündnis zu riskieren mit dem Widersacher, wozu man verschiedene Auffassungen haben kann. Ich bin jetzt, Sie können sich diese Dinge selbst anschauen. Ich will Ihnen noch eine zentrale Sache vielleicht hier. Das ist ein entscheidender Punkt hier, weil in dem, was ich Ihnen bisher gesagt habe, habe ich noch nicht eingelöst, dieses Versprechen in einer früheren Fragebeantwortung, dass es dem Georg Frank wirklich gelingt, ein bisschen was von der Substruktur des Kapitalismusbegriffs auch zu importieren in den Handel um Aufmerksamkeit. Er sagt das so, das ist eine Art und Weise, wie er das formuliert. Kulturell sind die Märkte, die die Bedürfnisse des Bewusstseins bedienen, kulturell, also Bewusstseinsbedürfnis geht sozusagen in den Bereich der Kultur, und kulturell sind aber auch die Mittel, die das Bewusstsein in die Lage versetzen, schöpferisch, erfinderisch und denkerisch tätig zu sein. Es ist dieser Zusammenhang zwischen den Bedürfnissen des Bewusstseins zu einen und der geistigen Produktivität zur anderen Seite, den der Begriff des mentalen Kapitalismus artikuliert. Also diese Analogie zum Warenhandel, wir produzieren Waren und brauchen Waren, um überleben zu können. Wir produzieren Kultur und brauchen Kultur, um in einer menschenwürdigen Art und Weise zu existieren. Und jetzt sagt er eine genauere Spezifikation, was er unter kapitalistisch versteht. Und das definiert er jetzt ohne die Geldwirtschaft, strukturell auf einer abstrakteren Ebene. Kapitalistisch ist die Produktion mittels vorproduzierter Produktionsmittel, die folgende Bedingungen erfüllt. Also das eine ist, ich brauche Produktionsmittel, also aus dem der klassische Marx'sche Begriff Produktionsverhältnisse und Produktionsmittel. Die Produktionsmittel im Kapitalismus sind nicht die ursprüngliche Akkumulation, das ist nicht der Bananenbaum oder sowas ähnliches, sondern die Produktionsmittel sind selber vorproduziert und es geht um das Eigentum an den Produktionsmitteln, die vorproduziert sind im Prozess der Produktion. Diese vorproduzierten Produktionsmittel müssen folgende Bedingungen erfüllen. Die Produktion muss Einkommen schöpfen. Die Einkommen müssen zwischen den Produzenten und dem Besitzer der Produktionsmittel geteilt werden. Das ist sozusagen die Eigentumsverhältnisse an den Produktionsmitteln. Und der klassische Marx'sche Begriff, es gibt Leute, die haben die vorproduzierten Produktionsmittel und andere, die produzieren mit Hilfe dieser Produktionsmittel. Und was dabei herauskommt, der Profit muss geteilt werden zwischen einem Arbeitslohn und einer Rendite für denjenigen, dem die Produktionsmittel gehören. Drittens müssen Verteilung und Bestimmung der Produktivität zusammenfallen. Das ist ein bisschen schwer verständlich formuliert, würde ich sagen. Das macht man sich, glaube ich, klar, wenn man es vergleicht zum Beispiel mit der Freigebigkeit von Mäzenen, die Produktion, die sozusagen Produkte unter das Volk zum Beispiel mischen, ohne dass dieses Sponsoring und diese Freigebigkeit etwas mit Produktivität zu tun hat. Kapitalismus hängt damit zusammen, dass die Verteilung des Produktes, und zwar die expansive Verteilung des Produktes, auf die Bestimmung der Produktivität aufgerechnet wird. Es gilt als produktiv, mehr zu produzieren und mehr verteilen zu können. Das ist diese Dynamik, die zur Zerstörung natürlich auch führt, dieses akkumulierende Moment. Und jetzt sagt der Georg Frank, nirgends steht geschrieben, dass die Einkommen in Geld anfallen müssen, um als Maß der Produktivität zu fungieren. Also diese Begriffe, die er aus der Kapitalismusanalyse nimmt, lassen sich auch anwenden in eine Ökonomie der Aufmerksamkeit, und zwar nach seiner Darstellung hier durch drei zusätzliche Bedingungen, die hinreichen, um kapitalistische Verhältnisse auch diesseits des Geldes entstehen zu lassen. Erstens muss auch die geistige Produktion von knappen Ressourcen zehren. Zweitens muss der Wirkungsgrad dieser Ressourcen durch die Vorproduktion von Produktionsmitteln steigen. Drittens muss die geistige Produktion um eines Einkommens willen geschehen, das sich eignet, die Ergebnisse der produktiven Anstrengung zu bewerten. Also die knappen Ressourcen sind die Aufmerksamkeit. Die vorproduzierten Produktionsmittel, ein schönes Beispiel dafür, sind die Massenmedien. Nicht? Also Zugang zu Science ORF Online, um es an meinem Beispiel mal zu sagen, ist operieren mit einem vorproduzierten Produktionsmittel. Ich kann einen Text schreiben und diesen Text, verteile ich jetzt nicht in Fotokopien am Gang, das wäre das Handwerkliche, das wäre der handwerkliche Bereich, sondern ich schicke ihn an den ORF und der multipliziert mir das. Und das ist die Pointe vom Georg Frank an dieser Stelle, dass die Kapitalisierung des Ökonomiemarktes analog dem läuft, wie ich habe eine große Maschine und diese große Maschine macht mir jetzt eine 100.000er Auflage. Das Wort wird in der Maschine per 100.000 multipliziert und wird auf diese Art und Weise expansiv und gewinnbringend. So ähnlich ist der Zugang zum ORF zum Beispiel, der Zugang zu einer großen Zeitung, der Zugang zu was verschiedenen von diesen Dingen, ist ein Multiplikationsmoment, und die Situation, die sich an der Stelle ergibt, da wird es auch ganz, ganz schön, wenn man das durchzieht, ist, dass jetzt zwischen dem kulturellen Einzelproduzenten und demjenigen, der die vorproduzierten Produktionsmittel besitzt, natürlich ein gewisser Deal herrscht, genauso wie der Arbeiter kämpfen muss mit dem Fabrikbesitzer darum, dass er ein bisschen einen Lohn kriegt. Die Gewerkschaft verhandelt mit den die Gewerkschaft der Metallarbeiter verhandelt, um etwas von dem Profit, den die Firmen machen, für sich weiterzukriegen. So ähnlich gibt es eine Auseinandersetzung zwischen denjenigen, die hier kulturell produzieren und um die Aufmerksamkeit bemüht sind, und den Besitzern dieser Masseninstitutionen. Also wenn sie in der Krone Zeitung eine Kolumne haben wollen, dann werden sie gut daran tun, einiges von dem, was sie dort hineinschreiben wollen, vielleicht nicht hineinzuschreiben, weil das wird nämlich nicht funktionieren. Und das ist der Punkt jetzt des Naserümpfens, der sozusagen der saure Traubenvorwurf der Leute, die sich an die 500 Anmerkungen halten, weil das wissenschaftlich notwendig ist, der läuft in die Richtung, dass man sagt, naja, das kannst du nur, diesen Erfolg kannst du nur haben, weil du verzichtest auf die Standards der wissenschaftlichen Genauigkeit. Das ist sozusagen, das ist der Vorwurf, dass man da etwas verkaufen muss, dass man etwas billiger geben muss an dieser Stelle. Was dieser Vorwurf missachtet, übersieht, ist, das ist dieses Hagestolz-Moment, nicht? Die Falschheit des Hagestolzes, dass das ein Deal ist, dass das in einer gewissen Weise natürlich etwas ist, was man riskiert, und darauf kommt, damit höre ich jetzt dann auf, das muss man auch dazu sagen, also gerade auch zur Ehrenrettung von solchen Versuchen, dass wenn man es mal geschafft hat, in diesem Vorproduktionsapparat drinnen zu sein, da kann man eigentlich kann man schon ziemlich viel sagen auch, weil sich das dann schon selber stabilisiert, weil dann die Aufmerksamkeit, die man erreicht hat durch das Einsteigen in diesen Bereich, auf einen selber so zurückfällt, dass die Aufmerksamkeit dann schon bei einem selber ist und nicht bei dem Medium allein. Das heißt, dass die Leute einen bitten um einen Gastkommentar, und in diesem erbetenen Gastkommentar, wenn es ein erbetener Gastkommentar ist, man Sachen sagen kann, die in der Regel dort nicht gesagt werden. Also da auch Situationen eintreten und Chancen eintreten, die man sonst nicht hätte. Ja? Das muss man auch dazu sagen. Okay, nächstes Mal fällt aus. Thank you.